Lange nicht gesehen. Neues aus dem Blinden- und Sehbehindertenverband. In der heutigen Ausgabe ist Heiko Alm bei uns im Studio, denn über Sehbehinderung zu sprechen ist wichtig, aber am besten ist es, mit Menschen zu sprechen, die uns ihre eigenen Erfahrungen mitteilen können. Hallo Heiko.
Grüße dich, Marie.
Heiko, du hattest bis vor einigen Jahren, also bis 2007, soweit weiß ich es schon, keine Probleme mit dem Sehen, ein relativ normales Leben, was auch immer das dann bedeutet. Und dann wurde aber irgendwas anders, was mit deinen Augen zu tun hatte. Was ist da passiert und wie hat sich dein Sehen verändert?
Ja, was ist passiert? Passiert ist halt, dass man langsamer mitkommt durch den Beruf. Man kann das eine oder das andere nicht mehr erkennen. Somit geht man halt mal auch zum Augenarzt. Ja, dann kam so die Diagnose der Makuladegeneration. Man hat dann versucht rauszufinden, ob es noch heilbar ist oder nicht. Weil
was heißt das? Was meint das? Was ist die Makula?
Also die Makula ist der Punkt des stärksten Sehens im Auge.
Okay.
Und die schwächt sich halt ab. Bei den einen geht es schneller, bei den anderen geht es langsamer. Meistens ist es ja so, wenn man in den älteren Zeitraum kommt, so sagen wir mal ab 65, 70 aufwärts, ist es eine Alterskrankheit. Ne? Bei mir ist es halt, ja, ob ich alt bin oder nicht, das entscheiden andere Leute. War es halt nun früher gekommen. Und daraufhin, ja, viele Ärzte besucht. Alle haben da dieselbe Diagnose, nicht heilbar. Und dann, ja, geht es halt den nächsten Schritt, den man so machen muss. Zum Beispiel wie Umschulungen planen, weil man seinen alten Beruf nicht mehr ausüben kann, da kein Auto mehr fahren kann und so weiter.
Und aber warum das bei dir so früh kam, wusste quasi keiner von den Ärzten.
Nee, das versuche ich heute noch rauszufinden, aber da sind die Ärzte leider auch ja, in Unsicherheit und sagen, sie möchten keine Diagnose dazu abgeben, weil es nicht herausfindbar ist.
Und bist du da ein Einzelfall oder weißt du, ob das irgendwie noch andere Leute betrifft oder ist es wirklich eigentlich erst im Alter sonst vorkommt und bei jungen Leuten eigentlich gar nicht?
Also ein Einzelfall bin ich nicht. Es kommt schon öfters vor. So, ich kenne ja auch ein paar andere Leute, die sind ja noch wesentlich jünger wie ich, mit 35, mit 30 hat es bei denen angefangen. Es ist nicht so, dass es ein großer prozentualer Anteil ist von der Bevölkerung, es ist ein ganz, ganz geringer Anteil, aber es passiert halt.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Also ich trage auch Kontaktlinsen, weil ich irgendwann nicht mehr gut sehen konnte in der Ferne, habe quasi unscharf gesehen. Ist das bei dir quasi auch so gewesen oder wie hast du schlechter gesehen?
Also angefangen hat es ja, sagen wir mal so, mit Verkehrszeichen. Ne, also wenn man jetzt auf der Autobahn fährt oder sonst wo auf der Landstraße und man möchte irgendwo abbiegen, dann möchte man ja wissen, wohin. Ne? Und wenn man das halt nicht mehr lesen kann, dann soll man sich langsam Gedanken machen, ob man da noch was zu suchen hat auf der Straße. Ne? Es kann ja nicht nur das Verkehrszeichen sein, es können auch Personen sein, ne, was man übersieht.
Aber es ist quasi noch was anderes als eine klassische Kurzsichtigkeit.
Das ist anders als eine klassische Kurzsichtigkeit. Ich kann weit überhaupt nicht gucken. Ne? Na, kann ich, ja, wie soll man sagen, also aus der Entfernung ungefähr, wo du stehst, kann ich die überhaupt nicht erkennen, außer einen Umriss und das war's.
Okay.
Also, ne? Lesen kann man überhaupt nicht, also was Schwarzschrift betrifft, sowas geht gar nicht. Da muss man sich auch umstellen, das Ganze erneut zu lernen. Es ist schon schwer, damit umzugehen.
Und es ging quasi langsam los und es wird immer schlechter.
Es ging langsam los, das ist ja das Problem, das Schleichende, was da kommt. Weil der Punkt kommt, wo man gar nicht sagt, jetzt ist es soweit, dass du aufhören musst mit dem, was du bisher gemacht hast. Weil man es selbst ja gar nicht mitkriegt. Das ist ein Riesenproblem, ist das.
Das heißt, irgendwann sagen die Ärzte, hier so und so sieht's aus und das wird nicht besser und wir können auch nichts machen.
Genau so ist das. Ich war bei einem Arzt und der Arzt hat dann nach 3 Stunden hat er dann klipp und klar gesagt, so, ja, hier Schluss. Verlaubnis darf ich dir nicht einziehen, aber muss ich darauf hinweisen, dass du kein Auto mehr fahren darfst, aus medizinischer Sicht.
Du hast es schon gesagt, dass sich quasi beruflich einiges verändert hat. Was hast du denn vorher gearbeitet?
Also direkt vor der Krankheit war ich Bauleiter, war ziemlich weit in Europa unterwegs, demzufolge auch viel mit dem Auto unterwegs. Man hat auch viele Instrumente zum Messen auf der Baustelle, allein Nivelliergerät. Ne, das würde ich nochmal ansprechen, oder für alle, die eher was Sachen der Wasserwaage. Wenn man dann schon mal die Blase nicht mehr kennt, ob die überhaupt in den zwei Strichen ist, dann ist es auch nicht gerade günstig. Ne? Ja, hat auch viel Zeit in Anspruch genommen, war auch erfolgreich, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, der Beruf. Die Familie hat damit gemacht, also das hat schon gepasst.
Ne? Und das ging aber dann quasi nicht mehr?
Das ging nicht mehr.
Und bevor du dann aber umgeschult hast, warst du zur Reha einige Jahre, nee, wie lange? Auf jeden Fall zur Reha.
Es ist so, wenn man Bauleiter ist, muss man halt viel unterwegs sein. Ne? Mhm. Es gibt zwar den Spruch, wer glaubt, das sind Zitronenfelder, ne? Und so.
Was für ein Spruch?
Der Spruch lautet, wer glaubt, dass ein Bauleiter einen Bau leitet, der glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet.
Ah, ne? So. Gibt es also wie bei Musikerwitzen auch schöne
Ja, gibt es so viele kleine, ja. Wie überall in jeder Branche. Nun ist es so, man muss ja kontrollieren, man muss planen, man muss mit den Kunden reden, man muss die Leute einweisen. Also eine Baustelle macht sich nun mal nicht von Schreibtisch aus und nicht von Telefon aus. Ne? Das ist leider so und es bleibt auch so. Daraufhin das ganze Prozedere, wie das halt so abläuft, bis man eine Umschulung bekommt, muss man erst noch einmal, wie soll man sagen, so eine Art Test machen, ob für was man überhaupt geeignet ist.
Okay. Ne?
Also da wird dann nachgeprüft, die Deutschkenntnisse, Mathekenntnisse, allgemeine Kenntnisse und so weiter. Das finde ich auch richtig, dass man rausfindet, welche Fachrichtung kann er denn einschlagen? Was liegt denn Ihnen am meisten? Weil eine Umschulung zu machen, kostet auch viel Geld. Ne? Und dann will man ja versuchen, dass der dann doch in den Arbeitsleben wieder zurückfindet.
Und wahrscheinlich hast du ja nicht damit gerechnet, jemals was anderes nochmal zu machen. Oder hattest du noch einen zweiten Traumberuf, den du jetzt quasi hättest ansteuern können?
Na gut, der Bauleiter war ja mein zweiter Beruf. Mein erster Beruf ist ja gelernter Dachdecker. Und eigentlich hatte ich nicht nochmal vor, in meinem Leben noch einen Beruf zu lernen. Aber ist halt nun mal so, ne, dass es dann so ist.
Ich habe auch mal eine Zwischenfrage.
Bitte, hallo Nadine.
Hallo Heiko. Wie macht man das dann? Also ist man dann noch Angestellter dieser Firma, ruht dann das Beschäftigungsverhältnis und man geht zur Rentenversicherung und sagt, hört mal her, ich habe das und das Problem, ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben, was habt ihr mir jetzt anzubieten?
Also der Regelfall ist so, wie du es schon gesagt hast, es gibt normalerweise ein ruhendes Arbeitsverhältnis. Bei mir war es ein bisschen anders. Man hat mich gekündigt aufgrund dessen. Weil was nützt mir ein Bauleiter, der nicht, ne, ist. Man hat dann zwar so eine kleine Einigung gefunden, aber ich war, bevor ich zur Umschulung gegangen bin, eine gewisse Zeit arbeitslos. Erst noch. Weil es dauert ja auch eine Zeit, bis es alles so anfängt, ne, ist ja klar. Die ganze Geschichte.
Und dann wurde quasi getestet und geguckt, was du kannst und vielleicht auch, was du willst und dann hast du oder ihr habt dann auch was gefunden.
Ja, wir haben dann auch was gefunden, wo, sagen wir mal, alle drei Seiten mit einverstanden waren. Und dann ging es dann auch relativ schnellzügig vorwärts mit der Umschulung.
Wie viel hast du da noch gesehen?
Also bei Beginn der Umschulung habe ich noch gesehen, also auf dem der linken Auge 60% und auf dem rechten Auge 40% habe ich noch gesehen. Also ich rede jetzt von den schärfsten Sehnen, ne? Nicht von dem Gesichtsfeld. Ja, heute ist es anders.
Wie viel siehst du heute?
Heute bin ich auf dem rechten Auge vollblind, auf dem linken Auge sehe ich weniger als 0,02%.
Okay, krass, das ist ein Unterschied.
Das ist ein krasser Unterschied.
Das heißt, damals hattest du umgeschult zum Informatikkaufmann, das bringt dir jetzt aber heute auch nichts mehr.
Ich habe damals angefangen, den Informatikkaufmann umzuschulen. Während der Umschulung ist ja das Sehvermögen immer schlechter geworden. Hat sich leider innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren von den 60, sage ich, oder 40% Runde auf fast null, ne, bewegt. Da musste ich diese Umschulung abbrechen, musste dann in die Grundreha. Grundreha heißt zum Beispiel, dass man dann die Brailleschrift erlernt, besser bekannt Blindenschrift. Das dauert auch eine gewisse Zeit, bis man das erlernt, so ein Jahr. Und dann sagt man immer noch, das ist so Lesen wie erste Klasse. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Es gibt andere, ne, die sind besser gewesen, aber auch andere, die schlechter gewesen sind. So ist es nicht. Und dann geht man wieder zurück, Stück für Stück, in einen anderen Kurs und versucht es halt weiterzumachen. Ich habe das auch weitergemacht, hat viel Zeit, viel Nerven, viel Anstrengung, viele schlaflose Nächte gekostet, ist nun mal so. Man möchte ja auch irgendwann mal fertig werden und irgendwie weiterkommen. Man hat mich nicht so alleine stehen lassen. Also die Dozenten waren da schon ziemlich gut drauf. Die haben da auch schon Rücksicht drauf genommen, beziehungsweise die haben sich gerade mit so Personen, die es betrifft, kennen die sich aus. Deswegen sind sie auch da. Also das hilft schon. Ne? So ist es nicht. Dann hat man so seine Zwischenprüfung, dann hat man so seine schriftliche Prüfung. Man geht dann Langzeitpraktikum, so circa 6 Monate. Das war eine gute Firma in der Nähe von Würzburg.
Aber war das dann noch dieser Informatikbereich?
Das war noch der Informatikbereich, okay. Der Informatikkaufmannbereich. Hm. Dort habe ich das gemacht und habe dann auch mehr oder weniger dort mein Projekt gemacht, was man für eine Prüfung braucht, für die mündliche Prüfung. Und muss ich ehrlich sagen, hat in der Firma sehr gut geklappt. Die Prüfung, klar, normal ist jeder nervös, aber auch durchgegangen. Es war zwar auf dem Freitag, den 13. um 13 Uhr, aber wie gesagt, gut bestanden, hat gepasst.
Ja. Das war quasi, wann war das zeitlich?
Das war 2012.
12, das heißt immerhin vor 4 Jahren. Und dann hattest du das bestanden und wie ging es dann weiter? Konntest du dann direkt in den Beruf einsteigen?
Erstmal nicht. Da konnte ich nicht direkt einsteigen. Das hat eine Weile gedauert, aber für solche Verhältnisse 1,5 Monate. Das heißt, ich habe bereits im September in der Firma angefangen, wo ich auch mein Praktikum gemacht habe. Zwar jetzt über eine Zeilarbeitsfirma, aber die haben die Stelle, die ich da betreut habe, haben sie noch länger besetzt, erstmal befristet, ist klar. Und ja, das war dann nicht schlecht, war dann fast 1,5 Jahre, nicht ganz, dort bei der Firma. Und dann gab es die, wie es halt immer so schön heißt, die Umstrukturierungen. Mhm. Und das war es dann erstmal mit einem Arbeitsleben.
Und Umstrukturierung im Wahnsinne oder hat es am Ende dann doch damit zu tun gehabt, dass du immer weniger gesehen hast?
Also ich möchte es mal so sagen, die Umstrukturierung war wirklich da, weil man ist in der Nähe von Würzburg oder der Bereich ist verkleinert worden, was ich gemacht habe. Der ist nach Dortmund gegangen, weil es ist eine größere Firma, die hat mehrere Niederlassungen. Und wie gesagt, der Hauptteil ist nach Dortmund gegangen und Dortmund war mir eigentlich von Südthüringen aus ein bisschen zu weit und Familie habe ich auch noch und ich weiß, wie das ist, wenn man lange unterwegs ist, vom Frühjahr noch.
Apropos Familie, was hat sich denn neben dem Berufsleben noch gravierend geändert? Also ich kann mir vorstellen, dass eigentlich in allen Lebensbereichen natürlich, weil Sehen ein total wichtiger Sinn ist, sich Sachen verändern, aber was ist denn noch so gravierend gewesen an Sachen, die sich verändert haben?
Also fangen wir mal mit den Kleinigkeiten an, die gravierend sind. Das ist zum Beispiel da, wenn die Zahnbürste nicht da, die Zahnpasta nicht da steht, wo sie steht. Tut da kaum einer seine Zähne mit Rasierschaum putzen oder so. Ne? Oder der Salz oder Pfeffer oder so steht nicht da auf den Tisch, wo es eigentlich hingehören soll. Das sind so Kleinigkeiten. Das Große ist, die gravierenden Geschichten, das ist natürlich eine riesige Belastung für die Familie. Das ist für meine Frau, für meinen Sohn, war schon eine Riesenbelastung. Oder ist es immer noch? Weil ich bin ja nach wie vor auf eine gewisse Hilfe angewiesen, um von A nach B zu kommen oder um irgendwas zu besorgen. Das ist leider so. Meine Frau hat es auch hat lange gebraucht, darüber wegzukommen, dass es halt nun mal so ist.
Das eine ist ja, dass einem Ärzte sagen, hier, das geht nicht mehr weg und es wird auch nicht besser, sondern eher schlechter. Und das andere ist ja, das quasi selber zu akzeptieren. Also quasi sich zu sagen, das ist jetzt so und Hoffnung in eine positive Richtung ist einfach nicht mehr angesagt. Wie lange hat es denn bei dir und auch bei deinem Umfeld gedauert?
Von dem Umfeld weiß ich nicht so ein bisschen, außer von meiner Frau und Sohn. Bei dem Sohn ging es relativ fix. Okay, der ist jung, der weiß, was er will. Bei der Frau hat es ungefähr ein ziemlichen Jahr gedauert, bis sie da so drüber weg war. Bei mir hat es erstmal 2 Jahre gebraucht, damit ich überhaupt mal weiß, was überhaupt ist. Hm. Ne? Also, und dann fällt man halt in ein wahnsinniges tiefes Loch. Und da bin ich heute noch nicht draußen. Das ist, ob man das Loch auch so schnell raussteigt, das weiß ich nicht. Also aus meiner Sicht sage ich, ob es mir jemals gelingt, weiß ich nicht.
Ne? Als du noch relativ gut gesehen hast und wusstest aber, dass es immer schlechter wird, wovor hattest du denn die größte Angst?
das ist die Angst, die mich heute immer noch beschäftigt und das relativ jede Nacht, ist halt, wenn man früh aufwacht und vielleicht gar nichts versieht. Ne? Ich meine, so kann ich mich ja wenigstens noch hell, dunkel und das geht schon noch. Aber wenn man dann gar nichts mehr sieht, das ist dann wahrscheinlich dann noch schlimmer.
Aber könnte das so abrupt passieren oder ist es schon so ein kontinuierlicher Prozess, das immer weniger wird?
Das ist auch wieder so ein schleichender Prozess. Hm. Obwohl dieser schleichende Prozess, die Mediziner sagen, dass er Gott sei Dank nicht so wahrscheinlich ist. Ne?
Was ich mich immer frage, was man eigentlich erst weiß, wenn man es selber erlebt hat, was ärgert dich denn an anderen Leuten, wenn die dir begegnen und sich irgendwie blöd verhalten? Also früher warst du ja quasi auf der anderen Seite in Anführungszeichen und da macht man ja selber irgendwie Sachen, die man dann quasi von der jetzigen Sicht aus anders betrachtet. Komisch gestellte Frage, aber weißt du, was ich meine?
Ja, die Frage ist nicht komisch gestellt, die ist eigentlich ziemlich gut gestellt. es ist so, wenn man im Berufsleben ist, man verdient Geld und man hat seine Familie und es läuft halt so, wie sich jeder wünscht. Man hat sein Auskommen, man hat allen drum und dran. Da nimmt man zwar Personen mit Handicap, nimmt man zwar wahr, aber man macht sich darüber keine Gedanken. Wie geht's denen? Was haben die für Probleme? Hin und her. Man ist da, wenn man auf der einen Seite steht, sagt man, gut, eine arme Sau will ich jetzt nicht sagen, aber tut mir leid, dass es so ist. Helfen weiß ich auch nicht, wie man es kann. Ne? Und dann kommt man wirklich auf die andere Seite und dann sieht man erstmal, was überhaupt da dran hängt. Ne? Für andere Personen. Ne? Allein einkaufen, Fahrerei, irgendeine ganze Post erstmal zu erledigen und. Das ist dann schon ein krasser Unterschied. In meinem Umfeld von den Freunden ist es so, die meisten wissen das, mittlerweile, klar, denken da auch nicht immer dran. Ne, dann sage ich, dann sagen sie, ja, okay, Entschuldigung, sag, muss ich nicht entschuldigen, aber sag mir halt mal, was auf den Zettel steht oder was steht auf der Marmelade oder was für Fleisch oder so, je nachdem, ne, dann geht es schon wieder.
Das ist auch so eine klassische Frage, die ich hier in dieser Rubrik des Öfteren schon gestellt habe. Und zwar, wie sich Leute am besten verhalten sollen, wenn sie jetzt mit dir in Kontakt kommen und irgendwie wissen, du siehst nicht gut oder fast gar nichts mehr. Sollen die das ansprechen oder sollen die ganz normal mit dir umgehen oder Hilfe anbieten? Oder wie ist das für dich am besten?
Für mich ist es am besten, wenn man es erst merkt. Man versucht ja, also mir geht es ja, manch einen anderen auch so, man hat sich mit dem Leben zurechtgefunden. Man weiß schon ungefähr, wie man sich bewegen muss, was man tun muss, hin und her. Also es fällt nicht gleich so schnell auf, sage ich jetzt mal. Wenn es dann auffällt und die Person gegenüber, wenn die ganz höflich fragt, sag mal, hast du irgendwas? Ne? Manche denken ja, du bist ja besoffen oder vollgekifft, je nachdem. Ne? Kam mir schon häufig vor. Okay. Wenn die dann einfach fragen, ey, was ist denn los? Und dann kann man es kurz erklären und dann tut sich da vieles auf. Da fragen sie auch, ob sie helfen müssen oder nicht. Und da sage ich, wäre ganz schön in dem Moment, ne, zum Beispiel hier in Erfurt in der Straßenbahn, wenn man fährt. Ich bin fremd hier, ich weiß nicht, welche Richtung, welche Straßenbahn fährt, welche Linie, Nummer schon mal gar nicht. Und da ist es schon mal hilfreich. Und da ich nicht auf den Mund gefallen bin, ich fragte ganz einfach. Also da hat man relativ wenig Probleme, wenn man sagt, Entschuldigung, können Sie mir mal helfen, ich bin sehbehindert, ich kann es halt nicht lesen. Ne.
Als du hier quasi ins Radio reinkamst, oder hätte ich dich so gesehen, hätte ich auch nicht das gedacht, weil du dich relativ doch sicher bewegt hast, so über die Treppe und hier ins Radio rein. Und du hast auch eine Brille auf und eine ähnliche Brille hatte Nadine vorhin auch auf, nämlich eine Brille mit so extrem gelbem, orangenen Glas. Was hat es eigentlich damit auf sich?
Was es jetzt bei der Nadine auf sich hat, weiß ich nicht.
Muss nicht das Gleiche sein.
Muss nicht das Gleiche sein, nein. Also was ich aufhabe, sind Kantenfilter. Die Kantenfilter ist nichts anderes, nur in Anführungsstrichen nichts anderes. Er schützt extrem vor der Sonne. UV-Licht. Das ist ja auch UV-Licht, wenn die Sonne nicht scheint. Also ich habe noch eine andere Brille, die ist noch wesentlich dunkler. Die ist eigentlich bei Vollsonnenschein. Ich habe die immer auf, auch zu Hause komplett, damit halt das, was da vorhanden ist, noch ein bisschen geschützt wird, dass es nicht so schnell bergab geht.
Ah, okay, das hilft dir quasi also nicht beim Sehen, sondern das schützt die Augen einfach.
Genau, genau.
Naja, also Kantenfilter filtern so eine bestimmte Farbe aus dem Licht raus und machen dadurch, dass die Kontraste auch schärfer werden irgendwie. Also die machen jetzt nicht irgendwie, dass man das größer sieht oder deutlicher, aber sie verbessern für denjenigen, der sie trägt, schon die Kontraste zur Umgebung einigermaßen und Die gibt es von so einem ganz hellen Gelb bis hin zu ganz dunkel oder auch dunkel noch mit einer Tönung drin. Und ja, also ich habe davon auch ganz viele. Also man kann
je nach
Sonnenschein und man kann gar nicht ohne Tasche aus dem Haus gehen, weil man ja irgendwie mit drei Kantenfilterbrillen mit sich rumtragen muss und man hat auch immer die falsche auf. Also ne, gerade jetzt bei dem Wetter, wenn so zwischen Sonne und Trüb so wechselt, dann denkt man, oh, jetzt musst du schon wieder die Sonnenbrille aufsetzen, weil du siehst ja nichts mehr. Dann hast du die kaum auf und die hellere, die orangene, in die Tasche gepackt, gehst los, ist die Sonne weg. Und dann denkst du, ah, toll, jetzt rennst du mit dieser dunklen Brille, assi, alle denken, boah, ne, was ist mit der los? Siehst auch nichts mehr. Also wieder Brille wechseln. Also es gibt schon Tage, da nimmt das Kantenfilterbrillen wechseln extrem viel Zeit in Anspruch.
Und du hast quasi auch diese Kantenfilter.
Genau.
Ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal fragen.
Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf den Thema, weil ich mich so sicher bewege oder so.
Ah, ja.
Das ist ganz einfach. Wenn jemand vor mir läuft, egal welche Person es ist, dann hat man einen Orientierungspunkt.
Ja. Ja.
Wenn der eine Treppe raufsteigt, weiß ich, okay, muss auch eine Treppe raufsteigen. So einfach ist das. Ne?
Okay.
Also ich glaube, wenn man so einigermaßen sich mit seinem Umfeld und so beschäftigt oder mit seinem Leben, dann hat man ganz schnell Kompensationen im Petto, ne? Um rauszufinden, wie ist die Umgebung oder irgendwas. Also orientiert sich an anderen Menschen oder an Geräuschen. Gibt ja auch Blinde, die sich an Umgebungsgeräuschen orientieren oder sowas. Das funktioniert relativ gut, dass wirklich viele Außenstehende dann gar nicht merken, dass derjenige schlecht sieht.
Ist natürlich Übungssache, klar.
Ja, ja. Naja. Ja. Als ich Kind war, haben wir ganz oft so Spiele gespielt, das oder das, und beides war furchtbar und man musste sich entscheiden. Und da gab es zum Beispiel auch, wärst du lieber blind oder lieber taub? Und da ist natürlich die Entscheidung sehr schwer, die man dann treffen muss. Was würdest du sagen aus deiner heutigen Sicht, welche Rolle spielt der Sehsinn?
Oh,
ist das wirklich der wichtigste Sinn so in unserer Gesellschaft, die auf Sehen ausgelegt ist?
Also das ist schwer zu beantworten, diese Frage, weil ich möchte es so begründen, wenn ich jetzt taub wäre, dann nimmt man auch wiederum seine Umwelt ganz anders wahr.
Hm.
Ne? Ich denke mal, ich weiß es nicht, ein Tauber wird halt natürlich mehr mit seinen Sinnesorgane Sehens bewegen. Bei uns ist es halt ein bisschen umgekehrt, wir nutzen halt schon mal die Öhrchen, um zu sehen, sage ich jetzt mal so salopp. Also was schlimmer ist, möchte ich jetzt nicht.
Es gibt auch so ein Sprichwort, das heißt, Blindheit trennt von Gegenständen und Taubheit trennt von Menschen. Obwohl ich, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich würde das so nicht doppelt unterstreichen. Ich finde, Blindheit trennt genauso von Menschen, weil du, wenn du irgendwo bist, gar nicht mitbekommst, ob jemand da ist oder derjenige, den du vielleicht ansprechen möchtest, da ist und so weiter. Und das kann man auch nicht gegeneinander aufwiegen. So,
also ich finde, du hast es ja auch schon mal gesagt, dass allein schon der Augenkontakt zur Aufnahme eines Gesprächs, wenn der fehlt, dass das dann
genau
quasi schon total
Kommunikations- Also es läuft ja ganz viel über Blickkontakt oder überhaupt erstmal
Mimik und Gestiken, die fehlen halt. Ne?
Also was mir jetzt, das passt zwar jetzt überhaupt nicht so richtig dazu, aber es gibt ja immer diese Burka-Diskussion. Wenn man sagt, also warum haben die eine Burka auf? Ich möchte doch den Menschen, ich habe zu den Menschen kein Antlitz. Ich habe ja eigentlich nur die Augen, wo ich mir sage, also erstens sagen Augen schon relativ viel aus, auch über einen Menschen, dann nimm die doch mal gezielt und schau dann mal nur in die Augen, die du hast. Und die blinden Menschen haben nie ein Antlitz, nie. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich Burka ganz toll finde, aber man soll sich doch mal überlegen, ein blinder Mensch hat immer nur das quasi und muss sich aus über den Menschen, ohne dass er ihn sieht, ein Bild machen.
Und das ist schwer.
Wir hatten es gerade schon von quasi Sehen und Hören. Hast du bei dir gemerkt, Heiko, dass dein Hören sich verändert hat, während du weniger gesehen hast?
Extrem. Extrem sogar. Ich weiß nicht, ob man das früher so wahrgenommen hat, dass man auf jedes Geräusch hört oder ob sich das dadurch ergeben hat. Aber ich denke mal, das hat sich dadurch ergeben, dass man eine Tür hört, wo man früher vielleicht gar nicht gehört hat. Hat man gar nicht drauf geachtet, weil man sie sehen konnte.
Ja.
Ne? Wenn ich am Kaffeetisch sitze, dann sehe ich ja meine Küchentür nicht und weiß gar nicht, wer da reinkommt. Aber wenn die Tür quietscht jetzt und da ist gut, da weiß ich, dass jemand reinkommt. So ist es. Ne? Ich sage ja. Also man nimmt dann, wenn ein Sinn stark nachlässt, wird dann der andere Sinn stärker.
Du hast vorhin selbst von Handicap gesprochen. Es gibt ja so verschiedene Bezeichnungen. Irgendwie jemand ist behindert, jemand wird behindert, jemand hat eine Beeinträchtigung oder eben ein Handicap. Ist für dich wichtig, als was du benannt wirst oder wie würdest du das selber benennen?
Also wichtig ist es für mich nicht. Ich bevorzuge lieber das Wort Handicap, weil es sehr viele Krankheiten gibt, die dann ein Handicap auslösen. Ne? Was ist behindert? Wer ist behindert? Der Begriff ist auch relativ sehr groß. Natürlich bin ich behindert. Ich bin hochgradig sehbehindert, fast blind. Das stört mich auch nicht. Aber wie gesagt, ich persönlich bevorzuge das Wort Handicap.
Nun hatten wir in einer der oder in mehreren der vorangehenden Folgen dieser kleinen Rubrik oft über Hilfsmittel gesprochen und Dinge, die einem im Leben helfen. Inwieweit hast du denn da Zugang zu oder benutzt du irgendwelche Dinge, die dir das Leben vereinfachen?
Also ich benutze sehr viele Dinge, die mir das Leben vereinfachen. Neulich war ja auf einem großen öffentlichen Sender die Diskussion über Smartphones. Für den einen ist es Fluch, für den anderen ist es Segen. Früher war es für mich ein Fluch, weil ich immer erreichbar war als Bauleiter und das Telefon minütlich geklingelt hat. Heute ist es so, ich benutze es ziemlich stark zur Kommunikation, zur Navigation, zum auch für meine wenigen Termine, die ich noch habe, einzuspeichern, alles so Kleinigkeiten zum Koordinieren. Also ich benutze schon sehr viel. Das ist nur ein Teil. Ich benutze natürlich auch die Breitzeile, Sprachausgabe am Computer. Das ist dann schon die ganze Geschichte, die man da so volles Programm hat und auch braucht. Man will ja auch seine Nachrichten nachvollziehen können. Man möchte ja nicht von Leben einfach weg sein, nur weil man halt jetzt nicht irgendwas wahrnehmen kann. Ne?
Neben so Dingen, die einem das Leben erleichtern, gibt es natürlich auch so vereins- und gesellschaftliche Hilfsangebote, wie eben zum Beispiel den Blinden- und Sehbehindertenverband, von dem ja Nadine hier immer zu mir in die Rubrik kommt. Und da bist du quasi auch irgendwann hingekommen. Wie hast du denn davon erfahren und was gibt dir der Verband?
Also erfahren habe ich das natürlich bei der Umschulung. Da wird ja das mit erwähnt, wohin man sich auch wenden kann, wo man Hilfe finden kann. Da ich jetzt nur aus dem Landkreis Hildburghausen komme, ist der Blinden- und Sehbehindertenverband dort nicht relativ groß. Man muss da sich schon selbst bemühen, um da einen Ansprechpartner zu finden. Das ist jetzt in der Kreisorganisation Suhl, da ist Hildburghausen mit angebunden. Dort angerufen, gefragt, wie sieht's aus? Und dann ging das auch relativ fix. Dann wird man, kann man Mitglied werden, was ich auch bin seit einiger Zeit. Frag mich jetzt nicht seit wann.
Ja, ist egal.
Ich bin jetzt auch seit über ein Jahr im Vorstand mit dabei. Also ich versuche mich da so ehrenamtlich ein bisschen mit zu betätigen, genauso wie die Nadine. Natürlich nicht ganz so aktiv wie die Nadine und auch nicht so lange dabei und auch nicht so erfahren dabei. Aber man braucht ja auch irgendwas, Öffentlichkeitsarbeit, was man tun kann. Und da ist es auch zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen kann, hier kann man ran. Vor allen Dingen, man kann auch andere Leute helfen oder beraten, wie kann man das machen, was kann man machen, was sollte man beachten, was sollte man lieber sein lassen. Ne?
Und hat dir persönlich der Verband auch helfen können, also in beratender Form zum Beispiel?
Nein, das hat er nicht gebraucht. Können schon, er hätte es gekonnt, aber er hat sich gebraucht. Also bevor ich da eingetreten bin, da war schon eigentlich alles... mein ganzen Papierkram, was man so alles hat, war dann schon erledigt.
Vielleicht an euch beide. Was kann denn so ein Verband an Hilfe leisten?
Also es ist völlig unterschiedlich. Manche kriegen die Diagnose vom Augenarzt, sind völlig geschockt und wissen erstmal gar nicht, was sie machen sollen. Inzwischen liegen zum Beispiel, zumindest in Erfurt, bei allen Augenärzten unsere Mappen aus, weil so ein Augenarzt kann medizinisch sagen, was Sache ist, aber er ist jetzt kein, die haben auch gar nicht die Zeit, ne, weitergehend zu beraten. Und dann kommen die Menschen entweder relativ schnell zu uns, erstmal nur, um wirklich ein Beratungsgespräch zu bekommen. Und wir können dann sagen, also wenn es um berufliche Dinge geht, setzen Sie sich mit Ihrer Rentenversicherung in Verbindung. Wenn Sie Orientierung und Mobilität brauchen, es gibt Reha-Trainer. Weil wer sich vorher nie damit beschäftigt hat, der weiß gar nicht, was es alles gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Wir haben Hilfsmittel im Angebot, wo man erstmal beraten kann, was es alles gibt und so weiter. Also das ist schon eine Fülle an Informationen, die wir dann auch erstmal den Menschen mit auf den Weg geben können, bis hin helfen, Schwerbehindertenausweis zu beantragen, gegebenenfalls auch Blindengeld. Da haben wir auch ganz geschultes Personal, die sich da mit dem SGB auskennen. Und das ist schon eine große Hilfe.
Also zum einen konkrete Hilfe für konkrete Menschen, aber eben auch, wie du das, Heiko, gerade schon gesagt hast, so eine Öffentlichkeitsnummer, also einfach über die Belange auch von Blinden und Sehbehinderten zu informieren. Und da gibt es ja auch öffentlichkeitswirksame Aktionen und Termine, und zum Originalausstrahlungsdatum dieser kleinen Rubrik am 6. Juni ist mehr oder weniger zufällig der deutschlandweite Tag der Sehbehinderten, und in Erfurt findet was statt.
Genau, in Erfurt findet zu diesem Thema ein Aktionstag statt, und zwar im Intercity Hotel am Willy-Brandt-Platz, also in der Nähe des Bahnhofes. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr gibt es einen Informationstag, und es erwartet die interessierten Besucher Informationsstände vom Blinden- und Sehbehindertenverband, vom Deutschen Pro Retina, vom Berufsförderungswerk in Halle, der Deutschen Zentralbücherei in Leipzig. Es wird eine Rehabilitationslehrerin vor Ort sein, und elektronische Hilfsmittel werden vorgestellt. Also es ist ein rundum interessanter Tag. Es gibt auch noch Vorträge und so weiter. Also jeder, der sich rund um das Thema Augensehbehinderung informieren möchte, egal ob er selbst Betroffener ist, in seinem Umfeld Betroffener hat oder beruflich damit zu tun hat, ist da herzlich eingeladen, sich zu informieren.
Also am 6. Juni ab 11 Uhr am Bahnhof im Intercity Hotel.
Genau, das ist schräg hinterm Bahnhof.
Schräg hinterm Bahnhof, hinterm Taxistand, so an der Ecke. Okay, wir haben jetzt schon wieder über eine halbe Stunde gesprochen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, Heiko, zu deiner Geschichte? Hast du irgendwie noch was, das klingt so blöd, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, oder irgendeine Erfahrung, die für dich so interessant war, dass die hier auf jeden Fall noch rübergebracht werden müsste?
Also die, aus meiner Erfahrung würde ich mal ganz einfach sagen, man sollte die medizinischen Angebote nutzen, weil ich zum Beispiel so ein Fall bin, wenn man es eher entdeckt hätte, hätte man vielleicht noch was regeln können. Mhm. Ne? Ich meine, damals war die Medizin vielleicht auch nicht ganz so weit, weil man hat festgestellt, dass ich das ja nicht erst seit 2007 habe, sondern bereits schon seit den 90er Jahren. Ne? Bloß, da hat man noch nicht erkannt. Ne? Heute ist man ein bisschen so weit, da sollte man doch regelmäßig zur Untersuchung gehen. Und dann kann man feststellen, ob das, was man hat, und ob man auch, ob es auch reparabel ist, möchte ich sagen. Das möchte ich den meisten Leuten auf den Weg geben, egal in welchem Alter, nutzen. Es kostet meistens nichts. Und wenn es ist, dann die paar Euro, die können einen viel, viel Ärger, Nerven und sonstiges ersparen.
Damit danke ich dir, Heiko, dass du heute zu uns hier ins Radio gekommen bist. Und natürlich auch danke an Nadine, die jedes Mal dabei ist. Und ja, habt einen guten Tag und eine gute Zeit.
Ja, danke, Marie.
Danke, Marie.
Kontakt und weitere Informationen unter www.bsvt-erfurt.de.